Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge blicken wir auf die ersten Europarennen der Formel E 2024 in Misano zurück. Ein großer Befreiungsschlag für Antonio Felix da Costa war sein Sieg am Samstag, durch die Disqualifikation dann aber doch nicht. Alles zu diesem brisanten Thema hört ihr hier, sowie die starke Performance von ERT auf dem Kurs an der Adria. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen hier zu der neuesten Ausgabe. Ja, es war sonnig in Misano und es war zum Glück auch sonnig in Deutschland. Und mit einem Lächeln begrüße ich jetzt auch hier in dieser Folge unseren Mann fürs Grobe, Tobi Wirtz. Hallo, Tobi.
Hallöchen.
Es war ziemlich grob an diesem Wochenende, muss man sagen. Chaotisch bis zum geht nicht mehr in Rennen 1 und 2. Auf das kommen wir gleich noch zu sprechen, aber wie hast du dieses Rennwochenende denn überhaupt erlebt, so wie du wieder vorgegangen bist, sagen wir es mal so?
Boah, also ich muss sagen, es war auf jeden Fall sehr, sehr lang. Ich kann an der Stelle schon mal vorwegnehmen, bis dass wir bei eFormel.de mit der Berichterstattung am Samstag durch waren, war es nach 23 Uhr. Und das erste freie Training war aber schon um 8. Also kann man sich vorstellen, wie lang der Tag gewesen ist. Und wenn man dann noch einen ganzen Renntag vor sich hat, der dann zum Glück etwas entspannter und weniger chaotisch war, dann weiß man schon, was man getan hat nach so einem Wochenende. Ich brauche jetzt doch dringend mal Urlaub, glaube ich, habe ich den Eindruck nach dem Wochenende. Hat schon ziemlich geschlaucht und wir haben mal geguckt vor dem Podcast, Luca. Wir haben eigentlich so viele Themen, über die wir hier reden könnten, reden müssten, aber das lässt sich, glaube ich, in einer Podcast-Episode gar nicht machen, oder?
Genau, heute senden wir quasi in Überlänge, aber wenn wir, wie du schon gesagt hast, das Ganze in ausführlicher Form bereden würden, glaube ich, dann müssten wir irgendwie Überlänge beantragen. 4 Stunden wäre da wahrscheinlich noch zu kurz. Deshalb schauen wir verkürzt im Rückspiegel den E-Prix uns nochmal an.
Pole Position für Mitch Evans. Der Jaguar-Pilot bezwingt am Samstag Jean-Éric Vergne im Finalduell. Dahinter starten Pascal Wehrlein und Nico Müller.
Das Rennen entwickelt sich zu einer Windschatten- und Energiesparschlacht mit unzähligen Positionswechseln.
Das bleibt nicht ohne Folgen. Sam Bird, Nick Cassidy, Robin Freins und der WM-führende Pascal Wehrlein müssen nach Kollisionen an die Box kommen. Alle 4 sind raus aus dem Kampf um Platz 1.
Hier ringt Antonio Felix da Costa Oliver Rowland nieder. Dahinter kommt Vergne ins Ziel, der sein Podium aber wegen einer Strafe an Jack Dennis verliert.
5 Stunden später sieht das jedoch ganz anders aus. Felix da Costa wird disqualifiziert, Oliver Rowland siegt somit vor Jack Dennis und Max Günther.
Am Sonntag sichert sich Jake Hughes Startplatz 1, dahinter schon wieder Jean-Éric Vergne, Pascal Wehrlein und Nico Müller.
Da das Rennen heute 2 Runden kürzer ist, muss nicht ganz so viel Energie gespart werden, was für ein weniger chaotisches Rennen sorgt.
Oliver Rowland zieht als erster das Tempo an und fährt Richtung Sieg. Dahinter Pascal Wehrlein und Jake Dennis.
Aber Rowlands Energie ist schneller am Ende als das Rennen. Der Nissan-Fahrer rollt in der letzten Runde aus, Wehrlein siegt somit vor Dennis.
Dahinter verliert Nico Müller ein sensationelles Podium noch auf den letzten Metern an Nick Cassidy.
In der Fahrerwertung führt nach dem Misano E-Prix Wehrlein vor dem punktgleichen Dennis, dritter ist Rowland.
Bei den Teams liegt Jaguar vor Andretti und Porsche. Das ist wahrscheinlich das Thema an diesem Wochenende. Ein möglicher Befreiungsschlag für Antonio Felix da Costa. Der Sieg am Samstag, der ihm 5 Stunden später dann wieder weggenommen worden ist. Zu dem Grund kommen wir gleich noch später zu sprechen. Ja, das haben wir auch schon in der letzten Folge so ein bisschen gesprochen, dass so ein Befreiungsschlag ja Antonio Felix da Costa ja auch braucht. Und das hätte er fast ja auch geschafft, wäre diese Disqualifikation nicht gewesen, nicht wahr, Tobi?
Auf jeden Fall. Er hat am Samstag ein blitzsauberes Rennen gefahren, hat wirklich alles richtig gemacht und hochverdient sich den Sieg gesichert. 5 Stunden nach Rennende war es damit jedoch vorbei. Antonio Felix da Costa wurde wegen eines technischen Vergehens disqualifiziert. Was da genau passiert ist, können wir euch an der Stelle erklären. Denn bei der technischen Überprüfung des Autos von Antonio Felix da Costa ist ein Teil aufgefallen. Auf Englisch heißt das Teil Throttle Damper Spring. Das ist die Feder, die das Strompedal wieder zurück in die richtige Position bringt, wenn der Fahrer den Fuß vom Pedal nimmt. Diese Feder ist ein Teil, was vom Chassishersteller Spark kommt, ist also kein Porsche-Teil, denn Formel E ist ja eine Einheitsserie, bei der die Hersteller nur den Antriebsstrang, Getriebe und Teile der Radaufhängung selbst entwickeln dürfen. Alle anderen Teile sind fest vorgegeben. Und genau diese Feder, die Antonio Felix da Costa in seinem Auto hatte, stand nicht in der Liste der erlaubten Teile, die von Spark veröffentlicht wurde. Und die Mitarbeiter von Spark gaben an, dass diese Feder zwar aus einem Spark-Teilekatalog sei, aber aus dem Teilekatalog des Gen-2-Autos und nicht aus dem Katalog des Gen-3-Autos. Konsequenz des Ganzen, in dem Fahrzeug war ein illegales Teil verbaut und daher hatten die Rennkommissare an der Stelle keine andere Wahl, als die Disqualifikation auszusprechen.
Was wir jetzt noch wissen, ist, dass Porsche aber nicht einverstanden ist mit der Strafe. Ist ja auch klar, man denkt erstmal Einheitsteil. Klar, wird da so eine Feder mit dem Gen-2-Fahrzeug da einen Unterschied machen? Das wissen wir nicht, aber man hat auf jeden Fall mal öffentlich auch schon eine Berufung angekündigt. Warum genau macht man das jetzt, wenn doch Porsche selbst schon zugegeben hat, dass man diese Feder nicht auf der Liste stehen hat, also das aus dem vorherigen Fahrzeug der Formel E genutzt hat?
Ja, kommen wir zu einer Besonderheit. Porsche argumentiert damit, dass diese Listen regelmäßig geändert werden. Und Chassishersteller Spark markiert dabei Änderungen auf dieser Liste, wenn Teile neu hinzugefügt oder verändert werden. Die Krux an der Geschichte, wenn ein Teil aus der Liste gestrichen wird, wird dies nicht als Änderung hervorgehoben. Und genau das soll in diesem Fall der Fall gewesen sein. Die Gen-2-Feder soll auf dieser Liste früher draufgestanden haben und wurde dann entfernt, ohne dass die Teams, in diesem Fall Porsche, darauf hingewiesen wurden. Antonio Felix da Costa war nämlich nicht der einzige Porsche, der mit dieser Feder fuhr. Auch Pascal Wehrlein hat seit dem allerersten Gen-3-Rennen diese Feder in seinem Auto gehabt. Und Porsche hofft mit der Argumentation, dass die Feder auf einmal nicht mehr erlaubt war, in dem Fall doch ja, so ein kleines Schlupfloch zu finden und damit durchzukommen.
Es stellt sich aber auch weiterhin die Frage, warum die denn überhaupt die Gen-2-Feder im Gen-3-Auto verbaut haben. Weil jetzt denkt man sich, und wir sind ja schon hier ein Insider-Podcast, macht das denn überhaupt so einen Unterschied, Gen-2-Feder zu Gen-3-Feder im Gen-3-Auto?
Nein, überhaupt nicht. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Und der Hintergrund ist ein ganz anderer, nämlich nach unseren Informationen ist es so, dass Spark Lieferschwierigkeiten hatte. Wie gesagt, kurzer Hinweis dazu, alles was jetzt kommt, ist im Endeffekt nur Hörensagen, nicht offiziell bestätigt. Gibt es keine öffentliche Kommunikation zu dem Thema, aber das ist das, was man hinter den Kulissen als Hintergrundinformation hört. Ersatzteile waren nämlich in der ersten Saison der Gen-3-Ära teilweise extrem knapp, sodass einzelne Bauteile vom Gen-2-Fahrzeug im Gen-3-Auto zugelassen wurde, wie zum Beispiel das Lenkrad oder aber Teile der Pedalerie. Und diese Feder ist ein Teil der Pedalerie, die ist also tatsächlich in der ersten Saison der Gen-3-Ära erlaubt gewesen. Beim Valencia-Test im vergangenen Oktober soll die Feder dann immer noch erlaubt gewesen sein, aber für den Saisonauftakt in Mexiko 2024 wurde sie dann von der Liste gestrichen. Es gibt Teams, denen ist das wohl aufgefallen. So hat Andretti-Teamchef Roger Griffiths in Misano bestätigt, dass vor Saisonbeginn die Feder bei den Andretti-Fahrzeugen durch das Gen-3-Teil ausgetauscht wurde. Fakt ist aber auch, muss man auch mal ganz klar so sagen, in Mexiko hat Pascal Wehrlein gewonnen. Dabei ist niemandem aufgefallen, dass noch die alte und mittlerweile illegale Feder verwendet wurde. Auch hier hätte es eigentlich schon eine Disqualifikation geben müssen, wenn das aufgefallen wäre.
Jetzt stellt man sich natürlich weiterhin auch die Frage, wenn wir das schon hören, Sieg in Mexiko von Pascal Wehrlein auch unter dieser alten und mittlerweile, was wir ja dann wissen, wohl illegalen Feder. Also hat Porsche mit dieser Argumentation vielleicht sogar Erfolg auf eine Berufung und damit auch für den nachträglichen Sieg oder diese Wiederherstellung von dem Sieg von Antonio Felix da Costa in Misano in Rennen 1?
Ja, das finde ich ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Die FIA beruft sich darauf, dass im Reglement steht, dass die Teilnehmer selbst, und das sind die Teams, dafür verantwortlich sind, dass das Auto zu jedem Zeitpunkt legal ist. Aber, muss man auch mal klar sagen, in einer so professionellen Rennserie, die auch eine FIA-Weltmeisterschaft ist, muss ein Einheitsteillieferant in meinen Augen klar kommunizieren, wenn Teile von dem einen auf einem anderen Tag nicht mehr erlaubt sind. Und in meinen Augen ist die Entscheidung damit ziemlich offen. Denn verstehen kann ich die Argumente von beiden Seiten, würde allerdings tatsächlich kein Geld darauf wetten, dass Porsche damit durchkommt. Allerhöchstens 50-50 in dem Fall. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass Spark andere Auflagen bekommt, wie denn in Zukunft damit umzugehen ist, bei solchen Auslistungen von bestimmten Teilen die Teams zu informieren.
Würdest du denn auch sagen, dass es langfristig für die Formel E schwierig sein wird, wenn man überlegt, dass eine Feder in einer Pedalerie so einen großen Unterschied machen sollte, dass man jemanden disqualifiziert, weil das hat ja schon eine gewisse Außendarstellung gehabt für die Leute, die jetzt die Serie nicht so intensiv verfolgen wie wir beide.
Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es bei technischen Vergehen immer nur schwarz-weiß. Entweder das Auto ist legal oder es ist nicht legal. Wenn das Auto legal ist, dann darf es fahren. Wenn das Auto nicht legal ist, dann darf es nicht fahren und man wird disqualifiziert. Das ist vollkommen egal, ob das jetzt nur eine Feder ist oder 1 Millimeter zu wenig Bodenfreiheit oder zu wenig Reifendruck oder was auch immer. Da gibt's nur diese zwei Möglichkeiten, schwarz oder weiß. Daher, natürlich kann man argumentieren, die Feder bringt keinen Performance-Vorteil, aber wo fängt man an und wo hört man auf? Also dieses Fass, denke ich, wird man nicht aufmachen wollen. Also entweder legal oder illegal. Und in dem Fall laut Reglement leider illegal.
Jemand, der legal den Sieg geerbt hat, nämlich Oliver Rowland, der hat seinen nächsten Erfolg einsammeln können in dieser Saison mit dem Sieg am Samstag. Was aber so ein wenig eine Talfahrt dann darstellte, war der Sonntag, wo er ja nur wenige Meter vor seinem nächsten Sieg vorzeitig die Segel streichen musste. Ja, Oliver Rowland, jemand, den man, muss man ja sagen, schon eigentlich seit längerem auf der Liste haben sollte, aber jetzt finde ich auch nochmal in Misano Meisterschaftsambitionen nochmals angemeldet hat.
Ja, auf jeden Fall, denn auch ohne die Disqualifikation von Antonio Felix da Costa hätte er am Samstag sein 4. Podium in Folge erzielt. Das ist eine richtig, richtig gute Serie, zumal der Nissan-Antriebsstrang ja auch nicht der stärkste im Feld ist und die anderen Nissans da auch nicht mithalten können. Rowland hat eine richtig, richtig gute Formkurve gehabt und eine traumhafte Serie gestartet, 4 Podien in Folge. Das hat es in der Formel E zwar schon gegeben, aber nicht ganz so oft. Das ist schon bemerkenswert und mit diesem 4. Podium in Folge hat er ja auch sogar die Führung der Gesamtwertung übernommen, da die beiden anderen Meisterschaftskandidaten Pascal Wehrlein und Nick Cassidy ohne Punkte geblieben sind. Sonntag sah es lange Zeit so aus, als könnte er die Führung sogar noch ausbauen. Kurz zur Beschreibung, was im Rennen passiert ist. In der ersten Rennhälfte wurde wieder viel gebummelt, aber dann hat Rowland als erster Fahrer das Tempo angezogen und stürmte quasi davon, hatte 2% weniger Energie als Pascal Wehrlein hinter ihm, hat dann Wehrlein auch wieder vorbeigelassen oder Wehrlein hat ihn überholt. 3 Runden später hat sich Rowland die Führung aber zurückgeholt und dann sogar einen Vorsprung rausgefahren, obwohl er immer noch den Energienachteil gegenüber Wehrlein hatte. Da haben wir uns in der Redaktion schon gefragt, was da los ist, ob man sich bei Porsche nicht vielleicht verkalkuliert hat. Man hat sich verkalkuliert, aber in dem Fall tatsächlich nicht bei Porsche. Rowland hatte sogar einen Vorsprung auf Wehrlein rausgefahren. 1,3 Sekunden lag er in Führung in der letzten Runde. Und dann kommt er nur bis Kurve 5 und auf einmal sieht man ihn ganz langsam am Streckenrand rollen. Keine Energie mehr. Anstatt eines Siegs und dem Ausbau der Meisterschaftsführung somit Ausfall und keine Punkte für den Nissan-Fahrer. Und Luca, da fragen wir uns, wie das passieren konnte.
Ja, da fragen wir uns, wie konnte das passieren? So hat Tommaso Volpe bei den Kollegen von The Race gesagt, Zitat, wir haben einen Fehler in der Startprozedur gemacht. Hintergrund war, dass ein Parameter der Software der Startaufstellung nicht korrekt resettet hat und dieser Reset dann manuell durchgeführt wurde, was Zeit in Anspruch genommen hat. Das wirkte sich dann auf die normalen Prozesse vor dem Rennbeginn aus, sodass schlicht und ergreifend vergessen wurde, das System korrekt zu korrigieren, sodass Rowland zu hohe Energieziele angezeigt worden sind und damit das Rennen für ihn in die Bahn gelenkt wurde, wie es dann eben ausgegangen ist, nämlich dass in Kurve 5 Schluss war für ihn.
Kurz dazu für diejenigen, die sich nicht in der Tiefe mit dem Thema Energieziele auskennen. Ein Energieziel ist das, was dem Fahrer im Auto angezeigt wird, was er pro Runde an Energie verbrauchen darf. Falsche Energieziele, also zu hohe Energieziele, bedeutet, er hat in jeder einzelnen Runde zu viel Energie verbraucht,
denn das System, der Computer im Auto hat einfach nicht korrekt gerechnet. Jetzt hattest du schon angesprochen, dass ein Parameter nicht korrekt gesetzt war bei dem Auto. Was für Parameter sind das? Die Software hat davon einige. Ich habe mich dazu auch vor längerer Zeit mal mit einem Ingenieur unterhalten. In der Formel E, wie gesagt, da gibt's unzählige Parameter, die da einfließen. Zum einen ist es natürlich die Anzahl der Runden, die Menge der Energie, die zur Verfügung steht, aber auch Parameter wie die Außentemperatur oder die Batteriezelltemperatur fließen damit ein. Denn bei bestimmten Temperaturen der Batterie kann und darf man nicht mehr die komplette Leistung abrufen oder rekuperieren. Das ist eine Vorgabe vom Batteriehersteller. Und ja, jetzt ein bisschen Mutmaßung. Es könnte beispielsweise sein, dass es sich bei dem Parameter, der falsch eingestellt war, um die Energiemenge gehandelt hat, die zur Verfügung steht. Im Misano waren das fürs gesamte Rennen 38,5 Kilowattstunden. Dazu muss man wissen, die FIA verändert diesen Wert gelegentlich, wenn es zum Beispiel auf einer Strecke wie zum Beispiel in London oder Tokio einen geringeren Energieverbrauch gibt. In Tokio hatten wir nur 32 Kilowattstunden. Aber wir hatten auch in der vergangenen Saison bereits Rennen, wo es mehr Energie war, die zur Verfügung stand. In Mexiko beim Saisonauftakt 2023 waren es 41 Kilowattstunden, in Sao Paulo beispielsweise 40. Und wenn das der Parameter war, den man falsch eingestellt hat, also wenn die Software davon ausging, dass Roland 40 Kilowattstunden statt 38,5 zur Verfügung hat, dann hat ihm die Software quasi erlaubt, im Schnitt 0,0577 Kilowattstunden zu viel pro Runde zu verbrauchen. Ja, das klingt wenig, ist es in einer Runde vielleicht auch, aber nach 25 Runden Renndistanz hat sich das auf insgesamt 1,4 Kilowattstunden summiert. Und das, muss man wissen, sind etwa 17 Sekunden Beschleunigung mit der vollen Leistung von 300 Kilowatt. Und das Ergebnis davon, die Energie reicht tatsächlich nicht bis ins Ziel. Und das ist genau das, was bei Roland passiert ist. Aber nochmal der Hinweis, wir wissen nicht, welcher Parameter es ist, der das Problem ausgelöst hat. Die Berechnung hier gerade war nur ein Beispiel, um das Problem einmal zu verdeutlichen, dass ein einziger Parameter, der falsch initialisiert ist, direkt so einen großen Einfluss hätte.
Also können wir final wirklich davon ausgehen, dass dieses Problem, was du uns im Detail erklärt und aufgeschlüsselt hast, den Sieg für Roland gekostet hat? Oder lag es tatsächlich an was ganz anderem und seinem Fahrstil vielleicht diese verfrühte Tempoverschärfung?
Ich glaube, das spielt alles eine Rolle, aber ich bin ganz klar der Meinung, es hat ihn nicht den Sieg gekostet. Denn er hat in jeder Runde zu viel Energie verbraucht. Wenn das System richtig gerechnet hätte, hätte er weniger Energie zur Verfügung gehabt, dann wäre er auch langsamer gewesen. Und er lag ja auch nur 1,3 Sekunden vor Pascal Wehrlein, als ihm die Energie ausgegangen ist. Er hätte das Tempo von Wehrlein mit der Energie, die er weniger gehabt hätte, glaube ich, keinesfalls mitgehen können. Denn auch die Pace von Jake Dennis, Nico Müller und Nick Cassidy, die sich ja um den zweiten und den dritten Platz gestritten haben, vermutlich auch nicht. Den Sieg hat es ihn, glaube ich, an der Stelle nicht gekostet. Aber ein Top-Resultat und viele wichtige Punkte für die Meisterschaft, denke ich, hat er auf diese Art und Weise leider verloren.
Ist Nico Müller in der Form seines Lebens, die er aktuell zeigt in der Formel E? Das haben wir uns so ein bisschen gestellt. Und mit diesem Ergebnis, was er dort eingefahren hat, zweimal Startplatz 4 in Misano und dazu am Sonntag im Rennen den dritten Platz um nur 0,05 Sekunden verpasst. Also wirklich ein Ergebnis zwischen Podium und Nicht-Podium, was unglaublich knapp war. Und da muss man trotzdem sagen, für Ab Cooper ein vierter Platz da am Sonntag einzufahren, dennoch unglaublich stark. Und vor allen Dingen Nico Müller zeigt, was er kann. Und da haben wir schon in der letzten Folge gesprochen. Das zeigt so ein bisschen auch, die aktuelle Leistung von Nico Müller spricht nicht unbedingt für einen langen Verbleib bei Ab Cooper. Dazu haben wir in der letzten Woche ja auch schon sehr ergiebig drüber gesprochen.
Nico Müller mit Abstand stärkster Mahindra-Pilot, insbesondere auf eine Runde, muss man sich mal vor Augen führen. Er war jetzt zum vierten Mal hintereinander in der Duellphase. Mal zum Vergleich, alle drei übrigen Mahindra-Piloten, Teamkollege Lucas Di Grassi und die beiden Mahindra-Werksfahrer Eduardo Mortara und Nick de Vries, auch beides mehrmalige Rennsieger, ja, ganz bestimmt keine Schulbuben, die haben insgesamt zwei Duellteilnahmen. Und die hat beide Mortara in Sao Paulo und Tokio geholt. Da ist schon ganz klar, Nico Müller ist der Mahindra-Fahrer im Moment. Samstag im Rennen hatte er leider eine falsche Strategie, hat sehr, sehr viele Positionen verloren und ist am Ende dann hinter seinem Teamkollegen Lucas Di Grassi ins Ziel gekommen, der durch die Antonio Felix da Costa-Disqualifikation noch auf Platz 10 vorrückt.
Punkt für Lucas Di Grassi, kein Punkt für Nico Müller, obwohl er da so stark im Qualifying gewesen ist. Ich denke, deutlich unter Wert geschlagen. Sonntag im Rennen muss man dann aber sagen, eine absolute Leistungssteigerung. Nico Müller war durchgängig in den Top 10, hat das Rennen sogar für einige Runden angeführt und am Ende gab es dann einen Energienachteil und der hat dann doch für interessante Reaktionen bei Abt gesorgt. Luca, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Reaktion von Thomas Biermeier auf den letzten Metern des Rennens.
Ah doch, doch, ja klar.
Man war schon sicher, es wird der dritte Platz, das Podium. In der Abtbox jubelt man schon und stellt dann fest, Mist, es hat doch ich glaube, irgendwer hat es mal ausgerechnet, 27 Zentimeter nicht gereicht zum dritten Platz. Das war am Ende nur der vierte Platz, aber dennoch Platz 4, das beste Ergebnis für Abt Cupra seit dem Wiedereinstieg des Teams, die ja zu Beginn vergangener Saison mit dem Start der Gen-3-Ära zurückgekommen sind. Und eine bessere Bewerbung für einen Sitz bei Porsche kann man eigentlich nicht schreiben. Aber, ganz, ganz großes Aber, muss ich sagen, das gilt aus meiner Sicht auch für Antonio Felix da Costa mit seiner Leistung am Samstag, der auch ganz klar gezeigt hat, dass er eigentlich nicht ausgemustert gehört, oder? Was denkst du, Luca?
Auf jeden Fall. Also da Costa mit seiner Leistung am Samstag ist auch in gewisser Weise ein Bewerbungsschreiben gewesen, dass er gerne verbleiben möchte bei Porsche. Dennoch muss man sagen, finde ich Nico Müller in seiner dann doch sehr guten Leistung in diesem Jahr mit einem sehr unterlegenen Auto, muss man dazu auch sagen, deutlich konstanter in dem Sinne, was er tut. Klar, wenn da Costa jetzt einen ersten Rennsieg wirklich zu Buche stände, dass man da ganz anders drüber reden würde, aber das ist Stand jetzt nicht eben der Fall. Deswegen, ja, muss da Costa eben gucken, dass er in den nächsten Rennen da bleibt und dass er das am besten noch irgendwo anders fortsetzen kann. Zu Abt Cupra noch irgendwie eine lustige Sache ist mir jetzt in dem Moment nochmal eingefallen. Davor die Woche hat man einen Sieg verschenkt um 0,047 Sekunden, an letzten Wochenende der Formel E um 0,050 Sekunden ein Podium verschenkt. Also das scheint so ein wenig das Abt-Spielzeug zu sein in dieser Saison, dass man irgendwie um wenige Zehntel, Tausendstel Sekunden da um wichtige Positionen dort etwas verschenkt oder sogar darum kämpfen kann, dass es dann knapp nicht reicht. Aber ich glaube, also dass sowas zweimal passiert innerhalb von einer Woche, das ist schon echt kurios, muss man sagen. Deshalb da nochmal die kleine Side-Note dazu. Deswegen, ja, sehr witzig, finde ich.
Für alle, die es nicht verfolgt haben, es geht tatsächlich um das Rennen auf der Nordschleife von der NLS, wo der Lamborghini von Abt tatsächlich den Rennsieg auf den letzten Metern quasi aus der Hand gegeben hat und sich dann noch hat überholen lassen, wenige Meter vor dem Ziel, genau wie das Nico Müller dann auch in Misano passiert ist.
Genau, Tobi, wenn man diese beiden Szenen aus der NLS mit dem Lamborghini, den Abt einsetzt und in der Formel E mit Abt Cupra das übereinander legen würde oder nebeneinander schneiden würde, wäre es filmreif, weil ich glaube, so ein Drehbuch kann keiner schreiben. So ein Drehbuch hätte ERT am besten, was man am dem vergangenen Wochenende gemacht hat, gerne an jedem Formel-E-Rennwochenende. Nämlich es war das stärkste Rennwochenende für ERT seit Jahren. Für Dan Ticktum und Sergio Sette Camara war das ein Wochenende. Wahrscheinlich darüber freut man sich über die restlichen Saisonrennen gerne, weil das sind wichtige Punkte, die man jetzt gerade mit in die Meisterschaft mitnimmt.
Genau, denn Ticktum und Sergio Sette Camara hatten am Samstag tatsächlich ein Sahnerennen, so muss man so sagen. Ticktum auf dem 5. und Sergio Sette Camara auf dem 7. Platz. Beide Fahrern gelang es dabei, dank einer defensiven Strategie, sich im Renngeschehen zu behaupten und am Ende diese wertvollen Punkte zu sammeln. Denn Ticktum hat sogar in der letzten Runde Mitch Evans überholt und ihm damit quasi den 5. Platz noch weggeschnappt. Dazu Ticktum nach dem Rennen bei den KollegInnen von Autosport. Sergio und ich haben uns zurückfallen lassen, 30 Meter früher gelupft als alle anderen und der Ziehharmonika-Effekt hat uns wieder herangebracht. Das war wirklich so einfach. Und das war tatsächlich die Strategie, die sie verfolgt haben. Sie sind ganz am Ende gefahren und dadurch, dass sich das Feld immer wieder in den Bremszonen zusammengeschoben hat, konnten sie dann aufholen und hatten für die Schlussrunden mehr Energie als die meisten Konkurrenten und sind dann nach und nach immer weiter nach vorne gegangen. Der einzige Wermutstropfen, gerade für Sergio Sette Camara, er hat nachträglich noch eine Strafe bekommen. Hintergrund ist der, dass er einen zu hohen Energieverbrauch hatte weil in der letzten Runde die Batterietemperatur so in die Höhe ging, dass die Software eigentlich die Energie hätte drosseln müssen, was sie aber nicht getan hat, damit technisches Vergehen, nachträglich eine Durchfahrtsstrafe bekommen, was umgerechnet 50 Sekunden waren. Die Boxengasse war relativ lang in Misano. Das hat ihm die Punkte gekostet. Er ist auf Platz 16 gewertet worden. 6 Punkte, die verloren sind. Aber es gab ja noch ein zweites Rennen und da gab es dann die Wiedergutmachung für Sette Câmara.
Genau, er fährt erneut taktisch ein kluges Rennen und wird Sechster, noch vor Ex-Champion Jorek Vern. Und ERT, wie ich schon eingangs sagte, darf mit diesem Wochenende mehr als zufrieden sein. So beendet das Team die lange Durststrecke und punktet erstmals mit beiden Fahrern in der Saison an einem Rennwochenende. Und kleine Side Note noch, für Dan Ticktum ist es zudem auch die beste Platzierung in seiner Formel-E-Karriere. Und die Frage stelle ich mir dir, Tobi, ob der Knoten jetzt grundsätzlich bei ERT geplatzt ist oder das eine Eintagsfliege war.
Ja, ich glaube tatsächlich, es war eher eine Eintagsfliege. Misano ist wirklich nicht repräsentativ. Man muss sagen, sie haben das aber richtig, richtig gut gemacht. Es kommt selten vor, dass ich mein Hinterwänkler-Team für eine richtig kluge Taktik lobe. In dem Fall ist es tatsächlich der Fall. Am Samstag konnten beide Fahrer ja, am Ende des Rennens nach vorne kommen und so ein deutlich besseres Ergebnis erzielen, als mit dem Auto eigentlich möglich wären. Und Sergio Sette Câmara hat das am Sonntag nochmal geschafft. Also da Hut ab. Chapeau, würde Chefredakteur Timo Pape jetzt sagen. Richtig gute Leistung von ERT am Wochenende, aber ich glaube nicht, dass wir das beim nächsten Rennen auch in der Form sehen werden.
Eine Achterbahnfahrt erlebte am Wochenende hingegen Pascal Wehrlein. Erst Crash, dann Sieg und erneut die WM-Führung.
Ja, auf jeden Fall. Muss ja sagen, Pascal Wehrlein ist aktuell derjenige, der am Qualifying mit Abstand das Beste aus dem Porsche-Paket rausholen kann. Wieder mal einziger Porsche-Fahrer, der es in die Duels geschafft hat, an beiden Tagen auf Startplatz 3 qualifiziert, ins Halbfinale gekommen und da dann auch jeweils der schnellere der beiden Halbfinalverlierer gewesen. Samstag ist ein bisschen dumm gelaufen, da hat er, muss man sagen, nicht richtig aufgepasst. Er ist dann auf Jean-Éric Vern aufgefahren, hat sich dabei den Frontflügel beschädigt, der unter das Auto gerutscht ist. Da konnte er nicht mit weiterfahren, musste an die Boxengasse kommen, Frontflügel tauschen. Er fuhr dann in dem Feld chancenlos mit etwa einer Minute Rückstand hinterher. Leider gab es kein Safety Car mehr, was ihn noch herangebracht hätte. Daher am Ende ohne Punkte geblieben. Am Sonntag, muss man dann sagen, lief es aber viel, viel besser für den Deutschen.
Sonntag lief wirklich viel besser. Er kämpfte mit Roland ja um den Sieg, was wir auch schon vorher besprochen haben, bis zum Ausfall eben ohne Energie in der letzten Runde. Und 26 Punkte bringen ihm jetzt erneut die WM-Führung, die er noch tatsächlich am Samstag verloren hat, an Oliver Roland. Jetzt aber kein Vorsprung mehr in seiner Hand, nämlich Jack Dennis punktgleich mit ihm. Im direkten Vergleich mehr Rennsiege, deshalb da noch Platz 1 für ihn. Und damit, klar, weil er WM-Führender ist, bleibt er auch aus meiner Sicht auf jeden Fall mal Titelfavorit. Wie sieht's bei dir aus, Tobi?
Titelfavorit, das glaube ich, kann man ganz, ganz schwer sagen. Das Feld ist mega eng beisammen. Ein gutes, ein schlechtes Rennen kann da so viel ausmachen. Wir hatten es bei Wehrlein. Tatsächlich ist er ja auf Platz 3 zurückgefallen in der Meisterschaft, nachdem er Samstag keine Punkte geholt hat. Am Sonntag gewinnt er dann wieder und ist dann wieder vorne. Es kann so eng, wie das Feld da beisammen ist, so schnell gehen. Und ja, ein schlechtes, ein gutes Rennen kann da absolut den Unterschied machen. Also ich wage an dieser Stelle nicht zu behaupten, dass es überhaupt irgendjemanden gibt, den man als Favorit nennen kann. Wenn ich einen Favorit wählen müsste, würde Wehrlein auf jeden Fall in die engere Auswahl kommen.
Ja, du hast es schon angesprochen. Also Titelfavoriten können wir grundsätzlich nicht ausmachen, denn da müssen wir wirklich fast schon bis zum letzten Rennwochenende warten. Und da ist da noch schon echt noch eine Strecke zu gehen. Aber wie du es gesagt hast, Titelfavorit, wenn du aktuell WM-Führender bist, bist du alle Male, weil du bist der Gejagte und dich wollen alle irgendwie einholen.
Vor allem nicht vergessen, in knapp 2 Wochen Monaco-E-Prix, Saison-Halbzeit. Danach gibt's noch mal genauso viele Punkte, wie bislang vergeben wurden. Also es dürfte tatsächlich für viele Fahrer noch alles drin sein.
Ja, und sind wir jetzt schlau aus diesem Rennwochenende in Italien geworden? Sicherlich. Und unsere Erkenntnisse tragen wir auch gerne mal zusammen. Tobi, du hast da etwas, was an jedem Formel-E-Rennwochenende ein Thema ist. Und das ist nämlich das Thema Strafen.
Ja, auch wenn es einige nicht mehr hören können, für mich ist und bleibt das Thema Strafen einer der ganz großen Kritikpunkte. Es gab im freien Training einen Zwischenfall, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Sam Bird hat auf der Ideallinie gebummelt und von hinten kam Nick Cassidy mit etwas über 200 km/h an. Der muss der McLaren ausweichen, fliegt übers Gras in die Mauer. Die Rennkommissare gucken sich das an und ihre Strafe, die sie aussprechen, eine Verwarnung für Bird. Okay, am selben Tag, Pascal Wehrlein wird nach dem Qualifying im Parc Fermé angeschoben, lenkt dabei nicht genau so, wie man es von ihm erwartet, sodass er mit seinem Porsche mit geschätzt 1 Stundenkilometer gegen das Auto von Nico Müller prallt. Rennkommissare gucken sich das an, sprechen aus, eine Verwarnung. Wie um alles in der Welt diese beiden Vorfälle eine identische Strafe nach sich ziehen können, ganz ehrlich, das weiß keiner. Und ein weiteres Beispiel, genauso wenig weiß keiner, warum Jean-Éric Vergne seine Rundenzeit im Gruppenqualifying am Sonntag behalten durfte. In der letzten Kurve war die Regel, dass man mit mindestens 2 Reifen auf dem Curb bleiben muss. Ansonsten wird die Rundenzeit gestrichen wegen Track Limits. Es ist aber ganz klar zu sehen, dass Vergne auf dem Curb fährt und dann ins Driften kommt und mit mindestens 3 Reifen nicht mehr auf dem Curb ist. Aber Strafe gibt's keine, die Rundenzeit bleibt bestehen. Ich halte es an der Stelle mit Florian Motlinger, der im Zusammenhang mit der Disqualifikation von Antonio Felix da Costa es so ausgedrückt hat. Wir haben den Eindruck und das Gefühl, dass nicht alle Teams gleich behandelt werden. Habe ich auch.
Ja, diese Strafen in der Formel E wirken dann immer doch grotesk. Also wenn man das gesehen hat, das im freien Training mit Nick Cassidy, dass er dort ja auf die Hörner genommen wird mit über 200 km/h und in die Mauer gerät und da gibt's dann als Strafe für den Verursacher eine Verwarnung und Pascal Wehrlein mit 1 km/h fährt er irgendwo vielleicht jemanden mal ganz kurz eine Ecke rein, da gibt's auch eine Verwarnung. Das ist schon wirklich kurios. Also die Strafen in der Formel E, kein Wunder, warum es bei eFormel.de auch immer einen breiten Artikel über die Strafen des Wochenendes gibt. Das ist immer ein sehr beliebtes Thema der Serie, auch finde ich. Und da kommen wir zu meinem Erkenntnis dieses Wochenendes aus Italien. Das ist jetzt grundsätzlich mal ein Rant, muss man sagen. Du über die Strafen, ich so ein wenig über das Konzept der Rundstrecken der Formel E. Das muss aus meiner Sicht überarbeitet werden. So hat's ja Daniel Abt in der Übertragung von Servus TV und DF1 auch schön gesagt. Er ist kein großer Fan von Rundstrecken in der Formel E. Zumindest, dass man, wenn man auf klassischen Rundkursen fährt, wie jetzt in Misano oder auch dann später in der Saison in Portland, dass man zusätzliche Mauern installiert, dass man auch ein mögliches Thema wie Track Limits dadurch dann auch verhindern kann. Also, dass man nicht unnötig zusätzliche Strafen ausspricht und damit könnte man ein Thema wie Track Limits damit komplett vom Tisch nehmen, denn wichtig ist in der Formel E und damit durchlebt die Formel E ja von diesem Null-Fehler-Job und der ist in Misano auch aufgrund von vielen Unfällen, muss man auch sagen, in dem Rennen ja auch so ein wenig auf der Strecke geblieben und das müsste man aus meiner Sicht ein wenig ändern. Man macht das ja auch schon mit zusätzlichen Schikanen, aber so diese Charakteristik, die wir in den Städten haben, kommt eigentlich nicht unbedingt auf. Dann kommen wir im Teleskop zu einer Weiterentwicklung und zu einem Auto, was bisher noch keinen Namen hat, aber schon mal Testfahrten gemacht hat in Misano.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach Misano, wo unter höchster Geheimhaltung am Freitag Testfahrten stattgefunden haben. Formel E Safety Car Fahrer Bruno Correa hat für Filmaufnahmen das für das kommende Jahr geplante überarbeitete Gen 3 Fahrzeug bewegt. Ob es nun Gen 3.5 oder Gen 3 Evo heißen wird, darüber streiten die Geister aktuell noch, worüber allerdings nicht gestritten wird. In etwas mehr als einer Woche, am Donnerstag, dem 25. April, wird das Fahrzeug in Monaco vorgestellt. An gleicher Stelle wurde auch bereits vor 2 Jahren das Gen 3 Auto vorgestellt. Zum Facelift selber können und dürfen wir leider an dieser Stelle noch überhaupt nichts sagen. Die Journalisten vor Ort, die Zeuge dieser Testfahrten waren, haben hier ein Embargo auferlegt bekommen bis zur kommenden Woche. Bis zur Präsentation des Autos dürfen da tatsächlich keine Details kommuniziert werden.
Und dann kommen wir wie gewohnt zu den Siegern und Verlierern des Wochenendes. Mit einer doppelten Version, denn es gab ja sowohl am Samstag und sowohl auch am Sonntag Sieger und Verlierer.
Ich fange mal an, Luca. Ich habe als Sieger meines Wochenendes Antonio Felix da Costa und Oliver Rowland. Antonio Felix da Costa, weil er sein drittes gutes Ergebnis nacheinander eingefahren hat. Wir erinnern uns, er hatte die Position 6 und 4 geholt bei den letzten beiden Rennen und dann tatsächlich den Rennsieg am Samstag, den man ihm wegen einer Formalität, sage ich mal, ganz klar aberkannt. Er hat nichts falsch gemacht, damit einen absoluten Sieger des Wochenendes. Der zweite Sieger des Wochenendes für mich, Oliver Rowland, hat auch am Samstag alles richtig gemacht, konnte das Tempo von Antonio Felix da Costa nicht mitgehen. Wir hatten es eben auch schon sein viertes Podium in Folge, WM-Führung damit übernommen, richtig, richtig gutes Rennen gefahren, Oliver Rowland damit Sieger des Wochenendes. Meine Verlierer des Wochenendes, und das wird euch ein bisschen überraschen, sind Antonio Felix da Costa und Oliver Rowland. Aus dem gleichen Grunde, Antonio Felix da Costa konnte nichts dafür, ist disqualifiziert worden, hat 25 wichtige WM-Zähler verloren und am Sonntag dann auch noch einen unnötigen Fahrfehler gemacht, der ihm einen Frontflügel und damit ein gutes Ergebnis gekostet hat. Auch am Sonntag Oliver Rowland für mich der Verlierer, auch wenn er selber nichts dafür konnte, sondern es tatsächlich Probleme mit der Software in seinem Nissan gab. Aber so souverän, wie er die Rennen davor bestritten hat, so enttäuschend, so niederschmetternd ist das Ergebnis des Sonntagsrennen, wo er in Führung liegend in der letzten Runde ohne Energie ausrollt. Ja, damit muss ich ihn auch als Verlierer dieses Wochenendes nennen. Luca, bei dir hören wir, glaube ich, ein paar andere Namen.
Genau, einmal, der in dieser Saison schon öfter mal als Sieger bei mir vom Platz gegangen ist, war Jack Dennis. Am Samstag ja aufgetrumpft mit einer Aufholjagd von Platz 17 aufs Podium. Also das muss man auch erstmal so bestreiten. Klar, im Andretti-Fahrzeug natürlich einiges möglich, hat auch durch die Disqualifikation von Antonio Felix da Costa profitiert. Eigentlich so gut wie alle haben davon profitiert, aber wenn man auf dem Podium stand, umso mehr. Und am Sonntag für mich der Sieger Nico Müller. Also nochmals mit dem Abt Cupra so eine Leistung zu schaffen, sowohl im Qualifying, in den Duellen, sowie auch dann im Rennen, ist schon wirklich stark mit einem doch eigentlich sehr unterlegenen Auto. Wenn man das so sieht, muss er wirklich nächste Saison, und das spreche ich jetzt einfach mal so aus, in einem besseren Fahrzeug sein. Ob er jetzt unbedingt beim Porsche fahren muss, sei mal dahingestellt. Klar, wenn sich die Situation dadurch ergibt, sehr gerne. Aber wenn er die Leistung über die Saison hinweg weiter so zeigt, dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei. Und jemand, der schon mal auf so einem Niveau unterwegs war, und damit kommen wir zu den Verlierern des Wochenendes aus meiner Sicht, waren Nyck de Vries und Sebastian Buemi. De Vries, jemand, der, so wirkt es zumindest, nicht wirklich in die Saison hineinkommt, zwar auch mit unterlegenem Material fährt, aber man sieht ja eigentlich, was möglich ist. Im Vergleich auch dazu Nico Müller im Abt Cupra, gleicher Antriebsstrang, deshalb das schon echt verwunderlich, dass da bei ihm so wenig bisher geht. Ähnlich muss man auch sagen, geschlossen Envision zu erwähnen, aber auch Sebastian Buemi an diesem Wochenende nicht überzeugend gewesen, deshalb da auch mein Verlierer des Wochenendes, denn da muss mit Jaguar-Antrieb hinten auch mehr gehen für Envision und auch für Sebastian Buemi, denn er ist ja auch sehr, sehr lange schon in der Formel E vertreten.
Kommen wir zum Kicktipp-Tippspiel und da insbesondere zu den Gewinnern des Wochenendes. Da ging der Tagessieg am Samstag an den Benutzer A Lotterer of Fun. Ganz toller Name übrigens. Das Chaosrennen hat sich aber auch, finde ich, in den Punkten niedergeschlagen. Der gute A Lotterer of Fun hat 18 Zähler geholt, das für den Tagessieg reichte. So viele, nicht so viele, sondern so wenige wie noch nie in dieser Saison. Am Sonntag dann ein etwas anderes Bild. Das Rennen war ja nicht ganz so chaotisch. Da ging der Tagessieg mit 26 Punkten tatsächlich an mich. Ich war sehr überrascht.
Stark.
Aber muss man sagen, es gibt mehrere Leute mit 25, 24, 23 Punkten. Das Feld war auch wie in Mosano tatsächlich ganz, ganz eng beisammen. Und lass uns mal einen Blick auf die Gesamtwertung werfen. Da hat Ben seinen Vorsprung ausgebaut. Neue Zweite ist nun unsere Weltmeisterin Svenny, die ja das Tippspiel letzte Saison gewonnen hat. Platz 3 geht an den Chefredakteur von eformel.de, Timo. Ich bin aktuell Vierter vor Willi WH. Und ja, mal noch einen Blick auf die weitere Redaktion. Tim liegt auf Platz 15, Luca hat immerhin zwei Positionen gut gemacht, ist 27. Therese hat schon wieder das Tippen vergessen. Aber wer da Bock hat mitzumachen, mitmachen kann wirklich jeder, geht einfach auf www.kicktipp.de/formel-e. Wenn ihr gut tippt, dann dürft ihr euch darauf freuen, auch hier im Podcast erwähnt zu werden.
Und wenn ihr auch weiterhin informiert bleiben wollt über den Podcast hinweg, gibt uns natürlich eformel.de auch weiterhin auf Social Media. Alle Kanäle und alle Links findet ihr bei eformel.de. Genauso auch einfach mal in den News reinschauen und in den Artikeln die Noten und die Fahrerperformances folgen und müssten ja eigentlich schon bei der Veröffentlichung dieser Folge schon längst dann da sein. Also da auch gerne mal reinschauen. Genauso auch wie das Abonnieren und das Bewerten auf allen Podcast-Plattformen nicht zu vergessen, wenn euch der E-Pod hier gefällt. Und wir melden uns in den nächsten Wochen nämlich schon wieder und das Ganze wieder mit Race Week, nämlich steht Monaco an. Es geht ins Fürstentum und wir sind damit dann auch fürstlich vorbereitet für ein hoffentlich wieder spannendes Rennen auf die Formel E. Da machen wir euch dann nächste Woche drauf heiß und bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod.
Ciao.